Ja, gut bemerkt, es ist gut, wenn die Leute gut aufpassen. Das, was in ihrem Programm steht, stimmt nicht genau mit dem überein, was hier vorne steht. Aber ich kann Ihnen versichern, der Inhalt ist derselbe. Und der Titel bringt, glaube ich, noch stärker zum Ausdruck, worum es eigentlich geht. Wenn es um die Molekularbiologie geht, dann ist ganz viel, was die Forscher in diesem Bereich motiviert, genau diese Frage. Was macht denn den Menschen zu Menschen? Und ganz viele Forscher, die in diesem Bereich arbeiten, sind zutiefst davon überzeugt, wenn wir das Erbgut des Menschen nur richtig analysiert haben, dann wissen wir, was den Menschen eigentlich ausmacht. Und dazu würde ich Ihnen gern heute Abend einiges zeigen. Aber vorab, ich habe bei der Vorbereitung so eine kleine Entdeckung gemacht und die würde ich Ihnen gerne einfach weitergeben. Zu diesem Bild, dieses Bild links, das kennen Sie, haben Sie bestimmt schon gesehen, in der Sixtinischen Kapelle, Michelangelo, die Beseelung Adams. Das, was Sie rechts daneben sehen, das war 1953 in einem bedeutenden wissenschaftlichen Journal die erste Veröffentlichung von dem Molekül, das wir heute als DNS oder DNA kennen. James Watson und Francis Crick, die beiden Autoren dieser Arbeit, haben einige Jahre später für diese Arbeit auch den Nobelpreis bekommen. Diese Skizze ist an einem Wochenende entstanden von der Frau von Francis Crick. Sie hat diese Skizze gemalt, die seither viele, die sich damit beschäftigt haben, also diese Abbildung hat wirklich Karriere gemacht. Und jetzt möchte ich Ihnen mal, ich habe bei der Recherche eine Skizze von Francis Crick, von ihrem Mann, über DNA gefunden und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. So hat ihr Mann, der Nobelpreisträger Francis Crick, die DNA skizziert. Also ich finde es in diesem Fall besser, dass er die Skizze von seiner Frau genommen hat, um das zu publizieren. Ist ganz interessant, liegt heute in irgendeiner Bibliothek, vergraben unter vielen Briefen von Francis Crick, aber ich fand es mal interessant, die Skizze kennt niemand. Ich dachte, die muss ich Ihnen einfach mal zeigen. Die heute Morgen schon zugehört haben, wissen, dass ich diese Folie immer wieder als Erinnerung brauche. Sie kennen das jetzt schon und lassen Sie sich einfach dadurch auch erinnern. Was müssen Sie in den nächsten Minuten erleiden? Ich will beginnen, nachdem wir jetzt einen schönen Nachmittag miteinander hatten. Ich möchte Ihnen einfach vier Thesen, vier Ideen vorstellen, mit denen wir uns so ein bisschen aufwärmen können. Das sollen keine Thesen sein, die wir jetzt ausführlich diskutieren. Fassen Sie das einfach als Impulse auf, einfach als Gedanken. Vielleicht können Sie den einen oder anderen aufnehmen, um sich dran zu ärgern oder zu sagen, das stimmt doch nicht, das muss man ganz anders sehen. Einfach so zum ein bisschen aufwärmen. Im zweiten Punkt werde ich versuchen, da ich davon ausgehe, dass Sie alle voll studierte Molekularbiologen sind, Ihnen eine anschauliche und ich hoffe verständliche Hinführung zu geben, worum geht's denn in der Molekularbiologie. Und dann kommen wir zum eigentlichen Thema, dann schauen wir uns unter dem Stichwort vergleichende Genomik, da vergleicht man das Erbgut verschiedener Organismen, da schauen wir uns an, was wissen denn die Wissenschaftler heute im Vergleich Mensch-Schimpanse und was sagen uns denn die Leute im Vergleich moderner Mensch-Neandertaler? Und dann machen wir es so ähnlich wie heute Morgen. Wenn wir uns das angeschaut haben, dann machen wir nochmal einen Versuch, in einer breiteren Anlage herauszufinden, was ist denn der Mensch eigentlich? Soweit das Programm. Ich beginne mit vier Thesen. Vier Ideen, die ich Ihnen einfach mal kurz vorstellen möchte. Vier Behauptungen. Erste Behauptung, kulturelle Überlieferungen weisen von Beginn an auf eine intensive Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Man könnte auch sagen, das ist eine Anti-Elfenbeinturm-Hypothese. Meine Behauptung ist, es ist nicht wahr, dass Wissenschaft irgendwo im Elfenbeinturm betrieben wird, sondern meine Behauptung ist, Wissenschaft und Gesellschaft beeinflussen einander ganz, ganz stark. Ich möchte das nicht verteidigen, ich möchte Ihnen das kurz abstrakt an einer Zeitachse, das soll hier einfach eine Zeitachse andeuten, je weiter wir zurückgehen nach links, umso lückenhafter wird das, damit wir so eine Zeitmarke haben, 18. Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Und Sie wissen das alle, Mathematik, Geometrie, Astronomie, das sind ganz, ganz alte Wissenschaften, wo es bedeutsame Leistungen gibt. Und wir wissen nur Stichwort Ägypten, Pyramiden, das ist nicht nur etwas für ein paar Akademiker gewesen, nein. Das hat die ganze Gesellschaft geprägt. Wir sehen heute noch Reste davon. Oder denken Sie an das, was Sie in der Bibel haben, die Weisen aus dem Morgenland. Astronomie. Das hat Menschen bewegt, umgetrieben. Oder dann in der jüngeren Geschichte die Physik, die Mechanik. Diesen Herrn sollten Sie kennen, zumindest dem Namen nach, ein Schotte, James Watt, Ingenieur. Er hat die Dampfmaschine nicht erfunden, die gab es schon. Aber er hat als Ingenieur den Auftrag bekommen, eine Dampfmaschine, die defekt war, zu reparieren. Und das hat er gemacht. Und bei dieser Reparatur hat er festgestellt, diese Maschine könnte eigentlich viel besser funktionieren. Und er hat einen großen Anteil seiner Lebensenergie investiert, Dampfmaschinen zu optimieren. Und ich denke, das wissen Sie selbst, das war nicht nur in irgendeinem verborgenen Labor, wo der da rumgetüftelt und geschraubt hat. Nein, das hat die ganze Gesellschaft revolutioniert. Das war einer der Meilensteine, der zur industriellen Revolution geführt hat. Dass man im großen Maßstab hier Industrie aufbauen konnte. Also, erste Behauptung, Wissenschaft und Gesellschaft beeinflussen sich ganz, ganz stark. Zweite Behauptung, ab Mitte des 20. Jahrhunderts überflügelten die Biowissenschaften die Physik in ihrem Einfluss auf die Gesellschaft. Wir hatten eben gesehen, Mathematik, Geometrie, Astronomie, das hat sich dann in Europa vor allem die Physik, die Mechanik durchgesetzt. Und meine Behauptung jetzt ist, ab Mitte des 20. Jahrhunderts haben die Biowissenschaften und ich würde da auch noch die Informatik jetzt mit dazu nehmen, die haben heute so etwas wie eine Leitfunktion oder den größten Einfluss auf unsere Gesellschaft. Illustrieren möchte ich das an diesem Bild, das berühmt geworden ist, James Watson, Francis Crick, vor diesem Modell, das Sie dort in Cambridge im Keller gebastelt haben und das Ihnen dann den Nobelpreis eingebracht hat. Übrigens, auf diesem Bild sieht man auch ein Synonym für die Informatik. Francis Crick hat ein Instrument in der Hand, das Schüler heute schon gar nicht mehr kennen. Ein Schätzholz, einen Rechenschieber. So etwas gab es tatsächlich mal, dass Menschen mit so etwas gerechnet haben. Also ich habe es in der Schule noch gelernt, aber dann hat sich das ganz, ganz schnell geändert und heute wissen Schüler nicht einmal mehr, dass es so etwas wirklich gibt. Meine dritte Behauptung. Der gesellschaftliche Einfluss der Wissenschaft beruht weniger auf dem Umfang ihrer Kenntnisse, als vielmehr auf der Anwendbarkeit verfügbarer Techniken. Also meine Behauptung ist, die Wissenschaft beeinflusst die Gesellschaft nicht deshalb, weil sie so viel weiß und so viel verstanden hat, sondern sie beeinflusst die Gesellschaft deshalb, weil man mit dem Wissen aus der Wissenschaft so viel machen kann. Ich möchte Ihnen das mit zwei Bildern belegen, Stichwort Gentechnik. Hier sehen Sie eine Produktionsanlage der Pharmafirma Lilly. Hier wird Insulin produziert. Oder dieses Schaf, kennen Sie, von dem haben Sie gelesen, Dolly, das Klonschaf, Reproduktionstechniken. Der Einfluss der Wissenschaft, so meine Behauptung, beruht weniger auf dem Umfang des Wissens, als vielmehr auf der Anwendbarkeit dieser Technik. Und meine vierte und letzte These: Physiker erlebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine grundlegende Krise. Die grundsätzliche Grenzen dieser Wissenschaft aufgezeigt haben. In den Biowissenschaften fehlen vergleichbare Erfahrungen. Was ich damit meine, möchte ich Ihnen mit zwei Herren illustrieren. Werner Heisenberg, wie er als junger Student in München studiert hat und die Unschärferelation aufgestellt hat und damit grundsätzlich gezeigt hat, dass die Physik nicht unendlich weit alles aufklären und verstehen kann, sondern dass schon der Messprozess Grenzen setzt. Oder ein anderer Herr, der hier mit Albert Einstein zusammen in Princeton sich hat ablichten lassen, Kurt Gödel, der Unvollständigkeitssätze ausgearbeitet hat und mathematisch gezeigt hat, dass wir gar nicht alles beweisen können, was es gibt. Die Physik hat eine Krise hinter sich. Und ich nehme das mit Erstaunen wahr, dass man mit sehr, sehr vielen Physikern auch ganz exotische Ideen durchaus diskutieren kann. Weil viele Physiker ein Gespür dafür haben, dass es mehr gibt, als was sie mit ihren Methoden beschreiben und bearbeiten können. Und ich habe den Eindruck, dass im Vergleich dazu die Biologen noch von Allmachtsvorstellungen geprägt sind. So komme ich zu meiner vierten These. So viel zum Warmdenken. Nehmen Sie das einfach als Herausforderung. Denken Sie dran weiter. Versuchen Sie, das Gegenteil zu beweisen. Einfach so, um ein bisschen warm zu werden. Bevor wir jetzt uns die Molekularbiologie anschauen, nochmal auf eine andere Weise hätte ich gern versucht, Ihnen nochmal in Erinnerung zu rufen, was machen denn die Naturwissenschaftler? Was die Naturwissenschaftler eigentlich machen, ist, sie beobachten, sie messen und damit kommt eine wesentliche Tätigkeit der Wissenschaft ist Vergleichen. Sie vergleichen. Das kennen Sie ganz praktisch, das tun Sie auch, wenn Sie zu Hause Ihr Wohnzimmer tapezieren müssen. Dann nehmen Sie einen Meterstab und messen aus, wie lang die Zimmerwand ist. Wie machen Sie das? Sie nehmen Ihren Meterstab und vergleichen, wie oft geht Ihr Meterstab an Ihre Wand, damit Sie wissen, wie viele Rollen Tapete Sie kaufen müssen. Und das machen im Grunde genommen Naturwissenschaftler. Sie vergleichen. Das ist eine ganz grundlegende Tätigkeit. Und dann, das haben wir heute Morgen schon miteinander gesehen, das, was Sie dann gemessen haben, verglichen haben, das müssen Sie dokumentieren in einem Protokoll, aufschreiben und dann stellen sie Hypothesen auf. Und wir haben heute Morgen gesehen, das geht dann immer in diesem Spiel im Kreis herum. So ähnlich könnten wir uns das vorstellen. Was heißt das jetzt für den Menschen, wenn wir die Naturwissenschaft, die Biowissenschaften, die, wie ich eben behauptet habe, großen Einfluss auf die Gesellschaft haben, was heißt das jetzt für unser Verständnis des Menschen? Nun, das heißt ganz schlicht, auch hier macht die Naturwissenschaft eben das, was sie kann, man vergleicht. Aber womit vergleichen wir jetzt den Menschen? Nun, wir vergleichen ihn mit dem, womit wir ihn vergleichen können, mit dem, was wir kennen, was uns vertraut ist. Aber das müssen wir uns gleich zu Beginn klar machen. Wenn die Naturwissenschaft versucht, die Frage zu beantworten, was macht denn den Menschen zum Menschen? Dann kann sie eine Antwort nur finden, indem sie vergleicht. Sie vergleicht ihn mit irgendwelchen anderen Dingen. Das würde ich Ihnen gern einfach schon zu Beginn mal so als Idee mitgeben. Nun, versuchen wir miteinander herauszufinden, wie funktioniert Molekularbiologie. Übrigens ist es gar nicht so schwierig, das können wir alle in ein paar Minuten verstehen. Sie erinnern sich vielleicht daran, so ein Bild mal im Biologieunterricht gesehen zu haben. Das, was Sie hier erkennen können, das bezeichnet man als Chromosomen, als Farbkörperchen. Die sind in jeder unserer Zellen, im Zellkern jeder Körperzelle enthalten. Das heißt, wenn man eine Körperzelle, zum Beispiel eine Hautzelle nimmt und die präpariert, dann kann man in dieser Zelle einen Zellkern finden und in diesem Zellkern gibt es unter anderem diese Strukturen. Und wenn man die jetzt nicht so chaotisch da irgendwo liegen hat, sondern die sauber ordnet, dann bezeichnet das der Mediziner als einen Karyotyp. Und dann erinnern Sie sich vielleicht auch an den Biologieunterricht, dass es typisch ist für den Menschen, dass er 46 solcher Chromosomen hat. Sie können es nachzählen, das stimmt. Und dass diese 46 Chromosomen sich in 23 Paare anordnen lassen. Und Sie erinnern sich auch wieder, dass wir in erster Näherung von jedem Paar eines von unserem Vater, das andere von der Mutter haben. Da gibt es noch ein paar Dinge, die ein bisschen komplizierter sein könnten, aber für uns soll das reichen. Und wir wissen auch schon lange, dass diese Strukturen, die haben etwas mit der Vererbung zu tun. Hier ist zum Beispiel unter anderem auf diesem Chromosomenpaar 23 das Geschlecht festgelegt. So sieht das in Zellen von Frauen aus. Und so sieht das entsprechende Chromosomenpaar in Zellen von männlichen Organismen, oder in dem Fall von Männern aus. Schauen wir uns diese Chromosomen einmal etwas genauer an. Übrigens, damit wir, oder eine Vorbemerkung, so wie Sie die Chromosomen eben gesehen haben, glauben Sie ja nicht, dass Chromosomen so aussehen. Das waren Fotografien, aber Chromosomen sehen so nicht aus. Chromosomen, das sind hochdynamische Strukturen. Und die allermeiste Zeit kann man sie im Zellkern, auch mit dem besten Lichtmikroskop, überhaupt nicht sehen. Man kann sie nur so fotografieren, wenn man ganz genau eine Rezeptur befolgt und das im Labor durchzieht. Dann kann man sie so fotografieren. Aber man kann, das sind nur kurze Momentaufnahmen, wo man sie so sehen kann. Aber im Leben einer Zelle sind das sehr dynamische Strukturen. Also nicht wie zu Hause in Ihrer Suppe, wenn Sie da so kleine Nudeln in X-Form in der Suppe schwimmen haben. So sieht es in unseren Zellkernen nicht aus. Auch wenn man das so meinen mag. Damit wir so eine Größenvorstellung haben, Sie sehen hier 1400 Nanometer. Also etwas breiter als ein Tausendstel Millimeter. Das ist so die Größendimension, in der wir uns befinden. Das ist jetzt so schematisch ein Chromosom. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir diesen kleinen Ausschnitt vergrößern, wie sieht denn das genauer aus? Wir wollen das mal genauer studieren. Nun, zunächst einmal sieht man gar nichts Besonderes. Dieses Chromosom scheint so ähnlich auszusehen wie ein Wollknäuel. Ja? So irgendein Faden, der da kreuz und quer geht, den kann man ein bisschen strecken, auch nochmal ein bisschen vergrößern, aber nichts Spannendes. Jetzt schauen wir uns den oberen Teil nochmal an und wenn wir das nochmal vergrößern, dann sehen wir, aha, da taucht eine neue Struktur auf. Hier sieht man noch nicht so sehr viel, aber wenn wir das ein bisschen auseinanderziehen, dann sehen wir, dass das, was wir eben noch als Faden gesehen haben, das besteht aus zwei Komponenten. Hier dieses tonnenförmige Gebilde, das ist ein Eiweiß, ein Komplex von verschiedenen Eiweißen. Der Molekularbiologe nennt das ein Histon. Und diese Histone haben unter anderem die Aufgabe wie ein Spulkörper. Also wie zu Hause am Nähgarn, das Nähgarn auf einer Spule sitzt, so ist diese Tonne ein Spulkörper. Aber nicht, dass dieser kleine blaue Faden hier auf einem Spulkörper sitzt, sondern wir sehen hier auf jedem Spulkörper ist dieser Faden zweimal herumgeschlungen und dann kommt der nächste Spulkörper. Zweimal herumgeschlungen und der nächste. Und so ist dieser Faden, den wir eben hier noch gesehen haben, zusammengesetzt. Dieser blaue Faden, das ist das, was Sie unter diesem Kürzel DNS oder vom Angelsächsischen her als DNA kennen. Und das, wir haben das im Titelbild schon gesehen, das stellen wir uns heute vor wie so eine verdrehte Strickleiter. Und jetzt haben wir gesehen, hier sieht man noch einmal angedeutet die Oberfläche des Histons und da ist jetzt dieser DNA-Faden drum geschlungen. Wir haben jetzt gesehen, so sieht das in 46 Chromosomen aus. Unsere Zelle gebraucht eigentlich, das heißt, das kann man auch anders erklären, jeder, der schon einmal mit einem Computer gearbeitet hat, hat vermutlich oder hoffentlich den Ratschlag beherzigt, alles, was wichtig ist, auch zu speichern, eine Sicherungskopie anzulegen. Manche lernen das erst, wenn sie das erste Mal das Chaos erlebt haben und wenn sie erlebt haben, wie mühsam das ist, alles noch einmal zu schreiben. Sicherheitskopie ist in unseren Zellen schon längst realisiert. In jeder unserer Zellen ist die Erbinformation zweimal abgespeichert. Wir haben sozusagen 23 Chromosomen, die unsere Zelle gebraucht, und als Sicherheitskopie gibt es noch einmal 23 Chromosomen. Da steht also beides mal im Grunde genommen dasselbe drauf. Und auf jeder dieser 23 Chromosomen sind jetzt so ein paar Zentimeter von diesem DNS-Faden. Wenn man alles zusammennimmt, dann haben wir in jedem Zellkern unserer Zellen auf 23 Chromosomen einen DNS-Faden mit einer Länge von 2 Metern. Also, muss das richtig sagen. Auf 23 Chromosomen ist 1 Meter verteilt, auf allen 46 sind das 2 Meter. 2 Meter DNS in jeder unserer Körperzellen oder noch genauer in jedem Zellkern. Wie kann das gehen? Nun, das geht deshalb, weil dieser Faden, der ist sehr dünn. Wir haben vorher gesehen, das ganze Chromosom, ein bisschen mehr als 1/1000 Millimeter. Dieser DNA-Faden hat einen Durchmesser von 2 Nanometer. Kurze Erinnerung, Physikunterricht, 1 Nanometer, 10⁻⁹ Meter. Aber das hilft uns von der Anschaulichkeit her nicht wirklich weiter. Ich will es mal versuchen mit einem Vergleich. Wenn Sie sich vorstellen, diesen Faden, 2 Nanometer, wir vergrößern den so, dass er so dick wird wie eine Linie, die ich mit meinem Kugelschreiber aufs Papier malen kann. So stark vergrößern wir den. Wenn ich jetzt einen Menschen mit einer Körpergröße von 2 Metern, etwa so, wenn wir den im selben Maßstab vergrößern, dann hat er eine Körperlänge von 400 Kilometern. Also das ist das Verhältnis etwa. Kugelschreiberlinie und 400 Kilometer Körperlänge. Dann haben wir wenigstens so ein Gefühl, wie die Verhältnisse sind. Und wenn wir jetzt über Molekularbiologie reden, dann ist im Grunde genommen diese Strickleiter, das ist sozusagen unser Objekt. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Damit Sie das nicht nur so abstrakt als Gemälde sehen, das ist schon aus einer Arbeit aus Ende der 70er Jahre. Da haben Wissenschaftler ein solches Chromosom, hier sieht man noch den Rest, das haben sie mit einer Seifenlösung behandelt, mit einem Tensid. Und diese Seifenlösung bewirkt, dass diese Histone, diese Spulkörper herausgelöst werden. Und jetzt sehen wir um dieses Chromosom so einen Schatten. Und wenn man das vergrößert, hier sieht man noch so die Kante von diesem Gerüst, dann sieht man, der Schatten wird hervorgerufen durch Fäden, die herauslaufen und als Schleife wieder zurückgehen. Das heißt, das, was Sie hier sehen als Schatten, das ist alles dieser DNA-Faden, der jetzt nicht mehr schön ordentlich verpackt auf diesem Chromosom sitzt, sondern jetzt einfach, weil diese Spulkörper fehlen, überall verteilt ist. Da kann man ahnen, wie da so ein paar Zentimeter zusammenkommen auf so einer Mini-Struktur. Schauen wir uns das nochmal im Überblick an. Wir haben also eine Zelle, den Zellkern, im Zellkern die Chromosomen. Wenn wir uns die Chromosomen anschauen, dann finden wir dort diese verdrehte Strickleiter. Und Sie sehen hier, das was heute schon Schüler in der Schule dann lernen müssen, diese Strickleiter ist im Grunde genommen ganz, ganz einfach aufgebaut. Da gibt es nur vier verschiedene Bausteine. Die sind hier mit dem Kürzel T, A, C und G gekennzeichnet. Was anderes gibt es hier gar nicht. Immer nur A, C, G und T. Und wenn wir jetzt fragen, was ist denn ein Gen? Viele Leute reden von Genen. Was ist denn ein Gen? Nun muss ich Sie leider enttäuschen, das ist so ähnlich wie mit dem Leben. Ein Biologieprofessor hat kürzlich mal gesagt, also vor 10 Jahren hat man können in einer Vorlesung erklären, was ein Gen ist. Wenn heute ein Biologieprofessor seinen Studenten erklären will, was ein Gen ist, dann braucht er dazu ein ganzes Semester. Weil je mehr wir wissen über die Gene, umso weniger wissen wir, was es eigentlich ist. Für uns reicht das heute Abend, wenn wir uns vorstellen, unter einem Gen wollen wir ein Stück dieser Strickleiter verstehen, in dem die Bauanleitung ist, zum Beispiel für ein Eiweiß. Zum Beispiel für das Insulin. Ja, das wollen wir als Gen verstehen. Einfach ein Stück aus dieser DNA, die einen bestimmten Informationsinhalt hat. Nun, vielleicht erkläre ich das daran noch. Sie haben gelesen vor einigen Jahren, dass man das Erbgut des Menschen entschlüsselt hat. Nun, was heißt das? Wir haben gesehen, 23 Chromosomen wollen wir jetzt mal betrachten. Darauf haben wir einen Meter insgesamt von dieser DNA. Und darauf gibt es etwas mehr als 3,1 Milliarden von diesen Bausteinen. Etwas mehr als 3,1 Milliarden. Und wenn Sie in der Zeitung gelesen haben, jetzt haben wir das Erbgut des Menschen entschlüsselt, dann steckt dahinter, wir wissen jetzt die Reihenfolge dieser Zeichen bei Menschen. Das heißt, Sie können das jetzt lesen und dann haben Sie 3,1 Milliarden Cs, Ts, Gs und As hintereinander. Ich kann Ihnen sagen, so wirklich spannend zu lesen ist das nicht. Aber das steckt hinter dieser Information, wenn wir sagen, das Erbgut des Menschen ist jetzt entschlüsselt. Das machen heute alles Automaten. Analysen, Roboter. Und das sieht dann so aus, da druckt dann der Computer, wenn Sie mal diese obere Zeile, wahrscheinlich können Sie das nicht alles lesen, aber das ist nur eine Kolonne die aus C, T, G und A's besteht. Ja? Und hier unten sind sozusagen die Signale, die bei der Analyse gemessen worden sind. Und hier oben spuckt dann der Computer aus. Wenn Sie mal schauen, 10, hier unten sind wir bei 1000. Und 3,1 Milliarden sind bei uns in den Zellen. Man hat damals gemeint, jetzt können wir euch sagen, was ist der Mensch. Seit einigen Jahren merkt man, ganz so einfach ist das doch nicht. Und man hat gesehen, wir müssen uns das noch viel genauer anschauen. Das hat man gemacht und man hat ein Projekt gestartet, das nennt sich ENCODE, und da will man so etwas wie eine Enzyklopädie über die DNA machen. Und da hat man im vergangenen Jahr jetzt eine Arbeit publiziert, da hat man 1% von diesen 3 Milliarden noch mal genauer angeschaut, und ein Bioinformatiker hat Anfang oder im Juni diesen Jahres als sein Resümee zu dieser Arbeit in einem Interview gesagt, es ist alles weit komplizierter, als man sich das bis vor einem oder zwei Jahren vorgestellt hat. Also, wenn Sie geglaubt haben, jetzt weiß man das Erbgut des Menschen, also jetzt ist alles kein Problem mehr, leider ist es nicht ganz so. Da tut sich ungeheuer viel in diesem Bereich. Wir wissen seit wenigen Wochen nicht nur allgemein das Erbgut des Menschen, sondern in riesigen Datenbanken gibt es heute das Erbgut von zwei konkreten Menschen. Das ist insofern etwas Besonderes, als das, was Sie 2003 in der Zeitung gelesen haben, dass das Erbgut entschlüsselt ist, das ist nicht das Erbgut von einem Menschen, sondern damals hat man Zellen von mehreren Menschen genommen. Das heißt, das ist so ein Durchschnittserbgut. Aber inzwischen, seit diesem Jahr, haben wir von zwei Personen das Erbgut. Das heißt, zwei Menschen auf unserer Erde kennen ihre persönliche Erbinformation. Das eine ist James Watson, den wir vorher gesehen haben, der die DNA gefunden hat, und das andere ist Greg Venter. Sie sehen die Einträge, das können Sie übrigens, wenn Sie einen Computer zu Hause haben mit Internetanschluss, Sie können sich das anschauen, das ist öffentlich zugänglich, und dieser Adresse können Sie diese Daten herunterladen. Ich kann Ihnen, so arg spannend ist es nicht, aber wenn Sie das mal sehen wollen, können Sie sich das anschauen, und seit September auch von Greg Venter. Was die von ihrem Genom wissen, sind 2 × 3 Milliarden Zeichen, 6 Milliarden Zeichen. Frage, was wissen die mehr über sich? Das sind die beiden Herren, das ist James Watson heute mit seiner Frau Liz. Also er kennt sein Erbgut, dem hat man am 31. Mai eine CD überreicht mit seinem Erbgut. Und das andere ist Greg Venter. Das ist der Mann, der sich sozusagen mit der Welt angelegt hat. Das Erbgut des Menschen haben in Kooperation ganz viele Institute auf der Welt zusammengemacht. Und Greg Venter, der hat in den USA gearbeitet und hat gesagt, ich habe eine viel bessere Idee, es kann man viel besser machen, wie ihr das macht. Und die haben alle gesagt, du spinnst wohl, du meinst, du seist besser als alle zusammen. Und Greg Venter hat den Mut gehabt und gesagt, ich zeig's euch. Hat gekündigt bei seinem Institut, hat eine Firma aufgemacht, und seine Firma hat bei der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts den Löwenanteil geleistet. Also viel mehr als 50% kommt aus seinem Institut, aus seiner Firma. Und das ist natürlich auch ein Mensch mit Profil, mit Eigenheiten, mit Kanten. Er hat jetzt auch dafür gesorgt, dass sein Erbgut jetzt als eines der ersten mit entschlüsselt ist. Seit 2005 kennen wir auch das Erbgut des Schimpansen. Eines Schimpansen, nämlich dieses Schimpansenmännchens, es hat auch einen Namen, Clint, lebt inzwischen nicht mehr. Aber von diesem Schimpansen hat man Gewebeproben genommen und dann das Erbgut des Schimpansen bestimmt. Das heißt, jetzt kennen wir das Erbgut vom Menschen und kennen das Erbgut des Schimpansen. Und die meisten Menschen sind davon überzeugt, die beiden sind sehr, sehr nahe miteinander verwandt. Und jetzt gucken wir, wie sieht's denn aus? Sie haben vermutlich schon gelesen, das können Sie immer wieder in der Tageszeitung lesen, vom Schimpansen unterscheiden wir uns angeblich nur um etwas mehr als 1% im Erbgut. Nur 1%. Das heißt, zu 99% angeblich genetisch identisch mit dem Schimpansen. Und wenn Sie meine untere Gesichtshälfte anschauen, dann können Sie sagen, naja, vielleicht ist da ja was dran. Trotzdem, denke ich, gibt es doch schon noch einen Unterschied, wenn man sich diesen Kerl hier anschaut. Aber damit Sie das richtig einordnen können, möchte ich Sie noch weiter verwirren. Ich habe mit meiner Frau zusammen 4 Kinder, darunter 2 Mädchen. Wenn ich mein Erbgut vergleiche mit meinen beiden Töchtern, habe ich noch nicht praktisch gemacht, aber das, was man weiß darüber, dann unterscheide ich mich genetisch von einer meiner Töchter um etwa 3%. Das können Sie ganz einfach hochrechnen. 1% unterscheidet mich vom Schimpansen und 3% von meiner Töchter. Also jetzt machen Sie sich vielleicht irgendwelche Horrorvorstellungen, wie meine Töchter aussehen. Aber ich habe hier jemand, es sind Leute hier im Saal, die haben meine Töchter schon gesehen und die sehen wirklich, das ist nicht objektiv, das gebe ich zu, ich finde sie schön. Ich möchte Ihnen damit nur zeigen, was diese Zahlen aussagen, wissen wir noch gar nicht so richtig. Also gehen Sie mit diesen Zahlen ganz, ganz gelassen um, was sie bedeuten, wissen wir noch nicht so wirklich. Aber schauen wir uns das mal im Detail an. Da schreibt einer dieser Wissenschaftler, Goodman, einer, der bis zum Jahr, im Jahr 2003 mit Kollegen eine Veröffentlichung geschrieben hat, folgerten, also Goodman und seine Mitarbeiter, folgerten aus ihren Untersuchungen anhand der damals verfügbaren Gensequenzen, dass die Trennung der Gattung Homo, also moderner Mensch und auch die urzeitlichen, wie zum Beispiel Neandertaler und so, und Schimpanse zu Unrecht bestehe. Und schlugen vor, sowohl den gewöhnlichen Schimpansen als auch den Zwergschimpansen in die Gattung Homo aufzunehmen. Die aus dem Jahre 1963 stammende Einteilung, nach der Schimpansen den Gorillas näher stünden als uns, erscheint heute nicht mehr haltbar. Ja? Das ist eine ganz praktische Konsequenz. Wenn die so ähnlich sind, warum dann noch unterscheiden? Übrigens, das hat auch schon politische Konsequenzen. In Neuseeland gibt es ein Gesetz, das festlegt, dass Menschenaffen, dort sind das konkret die Orang-Utans, an denen auch für die gelten die elementaren Menschenrechte. Das heißt zum Beispiel, man darf mit Orang-Utans keine Tierversuche mehr machen, sondern einen Orang-Utan nur noch behandeln, wenn das direkt diesem Tier zugute kommt. Übrigens, das diskutiert man nicht nur auf der anderen Erdhalbkugel. In Spanien liegen Gesetzesvorhaben zur Diskussion und Entscheidung vor, die genau in dieselbe Richtung gehen. Und das ist im Grunde genommen nur konsequent, wenn wir so denken. Nur konsequent. Aber das ist vermutlich erst der Anfang, das wird noch weitergehen. Vergleichende Genomik aus anderen Bereichen der Tierwelt zeigen, dass prozentuale Übereinstimmung zwischen Genomen zwar ein nützlicher Indikator der Evolutionsgeschichte, aber nicht unbedingt für Ähnlichkeit ist. Und jetzt einfach, damit Sie mal sehen, wie man damit umgehen muss. Die Schimpansenforscher zitieren als Beispiel zwei Mäusearten, die genetisch so verschieden sind wie Mensch und Schimpanse, sich aber in ihrem Erscheinungsbild kaum unterscheiden. Ja? Also das heißt, da gibt's Tiere, die unterscheiden sich etwa so wie Mensch und Schimpanse und sind aber, wenn man die sieht im Labor in ihrem Käfig, kann man die praktisch nicht unterscheiden. Das heißt, der Unterschied im Erbgut, den sehen wir manchmal gar nicht. Oder das andere Extrembeispiel ist Hunderassen. Hunderassen sind das andere Extrem mit rund 0,15% genetischer Variabilität produzieren Züchter spektakulär unterschiedliche Rassen. Ich denke, das kennen Sie alle. Ja? Sie kennen diese umgebauten Taschenratten von Hunden und zum Beispiel so eine Dogge oder sowas. Ja? Die stammen alle, das wissen wir, die stammen alle vom Wolf ab. Alle vom Wolf gezüchtet. Und die unterscheiden sich genetisch nur um 0,15% und so große Unterschiede. Ja? Und hier bei den Mäusen hat man Unterschiede von 1-2% und sieht nichts. Da sehen Sie, da spielen noch offensichtlich noch ganz, ganz viele andere Dinge eine Rolle. Also ganz gemach mit der Interpretation dieser Daten. Schauen wir uns noch ein Detail an. Da hat eine Arbeitsgruppe von Herrn Patterson, die haben ein Chromosom sich angeschaut, und zwar das X-Chromosom, und haben das X-Chromosom vom Menschen mit dem X-Chromosom vom Schimpansen verglichen. Und da haben sie jetzt festgestellt, dass auf dem X-Chromosom, da ist der Unterschied zwischen Mensch und Schimpanse extrem klein. Extrem klein. Und weil die Evolutionsbiologen, die rechnen das immer gleich um und sagen, wie lang ist denn das jetzt her, dass Mensch und Schimpanse sich getrennt haben? Also sozusagen, wann, vor wie vielen Millionen Jahren hat denn der Urgroßvater gelebt, von dessen Nachkommen auf der einen Seite die Schimpansen dann kommen und auf der anderen Seite der Mensch? Und üblicherweise sagt man, naja, das lag so etwa 6,3 Millionen Jahre zurück. Und die Leute sagen jetzt, wenn wir das X-Chromosom anschauen und nur das X-Chromosom, dann kommen wir eigentlich nur auf 1,2 Millionen Jahre. Also, da passt irgendwas nicht. Und jetzt, die Autoren haben das natürlich auch gemerkt, verzwickt. Und die machen dann einen ganz kuriosen Vorschlag. Das sehen Sie manchmal, wie, also manchmal denkt man sich wirklich ein Kasperltheater in der Wissenschaft. Was die dann vorschlagen, die Autoren, ist, sie sagen, naja, vielleicht war das so, Schimpanse und Mensch haben sich mal getrennt. Und dann sind sie nochmal zusammengekommen, kurz, haben sich nochmal miteinander auch Nachkommen gezeugt und dann haben sie sich endgültig getrennt. Ja? Das ist heute, bisher, jetzt die wissenschaftliche Erklärung dafür, dass bei allen anderen Chromosomen der Unterschied relativ groß ist und beim X-Chromosom so klein ist. So spannend ist Wissenschaft. Auch hier gilt, je mehr wir wissen, umso schwieriger wird die Situation. Das ist aus einer Arbeit, die jetzt letzte Woche erschienen ist. Wir müssen uns das gar nicht im Detail anschauen. Aber hier haben Wissenschaftlern vom Menschen, vom Schimpansen und von einer anderen Affenart 27 Genfamilien, also Gruppen von Genen, angeschaut und einfach mal geschaut, wie schnell verändern sich denn diese Gengruppen. Und wenn all diese Vergleiche, die ich Ihnen jetzt so angedeutet habe, wenn die was taugen sollen, dann gilt das alles nur, wenn die sich etwa gleich schnell verändern. Und wenn die sich gleich schnell verändern, dann sollte, so ist diese Grafik angelegt, rot ist der Mensch, grün ist der Schimpanse und dieses Blau, das ist diese andere Affenart. Und so sollte das eigentlich aussehen. 1:1:1. Und was die Untersuchung ergibt, sehen Sie selber. Ja? Das heißt, eigentlich zeigt diese Untersuchung, das was schon der Mathematiklehrer immer wieder kritisiert hat, da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Und das haben wir schon im Matheunterricht gelernt. Damit kann man keine gute Note erzielen. Ja? Einfach nur, um das nochmal zu verdeutlichen. Also, über Menschen und Schimpansen, über deren Erbgut wissen wir eine ganze Menge. Aber wir können über das, was den Menschen eigentlich ausmacht, ja, selbst wenn wir nur fragen, was unterscheidet ihn denn vom Schimpansen? Wir müssen sagen, derzeit, je mehr wir wissen, umso weniger können wir eigentlich was Vernünftiges sagen. Es zeigt sich nur im Trend, dass wir derzeit das Genom weit, weit überschätzen. Weit, weit überschätzen. Das zeichnet sich sehr deutlich ab. Nun, schauen wir uns etwas anderes an, den Neandertaler. Übrigens, das ist nicht der Neandertaler, sondern das ist eine Rekonstruktion eines Neandertalers. Was wir vom Neandertaler wissen, ist zum Beispiel seine Schädelkalotte. Wir kennen den Schädel. Aber ob der so sauber rasiert war oder eher so ausgesehen hat wie ich, das wissen wir nicht. Und das geben auch die Fossilien nicht her. Das ist einfach eine künstlerische Vorstellung, so könnte er ausgesehen haben. Übrigens, gestern gab es eine Publikation, haben Wissenschaftler jetzt herausgefunden, vermutlich gab es auch rothaarige Neandertaler. Ich weiß nicht, ob es sich interessiert hat, aber auch darauf hat man jetzt Hinweise. Übrigens auch über genetische Untersuchungen. Noch eine interessante Sache am Rande. Sie alle wissen, dass man den Neandertaler bei Düsseldorf in einem Kalkbruch im Neandertal gefunden hat. Übrigens, dieses Tal ist nach Joachim Neander, dem Kirchenliederdichter, benannt. Ich denke manchmal, der wird sich im Grab rumdrehen, wenn der mitkriegen würde, wie sein Name hier gepflegt wird und diskutiert wird. Aber wussten Sie auch, dass der erste Neandertaler gar nicht aus dem Neandertal stammt? Der erste Neandertaler hat man schon Jahre früher auf Gibraltar gefunden. Glücklicherweise wusste man dort noch nicht, dass es Neandertaler ist, sonst müssten wir heute irgendeinen spanischen Namen lernen. Sondern erst als man den aus dem Neandertal beschrieben hatte, haben die in Spanien im Museum geguckt und haben gesagt, ja, sowas haben wir auch. Aber dann war es schon zu spät, dann hat er schon Neandertaler geheißen. Von Neandertalern hat man nicht nur ein Fossil, auch nicht nur 50, auch nicht nur 100. Von Neandertalern haben wir ganz, ganz viele Fossilien. Keine kompletten, aber hier mal ein Oberarmknochen, hier mal ein Oberschenkelknochen, hier mal ein Kiefer, hier mal ein Schädeldach. Und jetzt gibt es seit einigen Jahren Wissenschaftler, die sagen, könnten wir nicht vielleicht aus diesen Resten vom Skelett noch die Erbinformation vom Neandertaler rauskitzeln. Und es gibt tatsächlich ein Projekt, dafür gibt es auch viel Geld, die wollen bis zum Jahr 2009 das Genom komplett vom Neandertaler entschlüsselt haben. Ich möchte Ihnen dazu ein paar Dinge nennen. Schon 1997 gab es eine erste Publikation, da hat man ganz kleine Bruchstücke aus der DNA von Mitochondrien. Auch das sind so kleine Strukturen in unseren Zellen, die haben auch kleine Stücke von DNA. Da hat man schon erste Informationen bekommen. Diese Informationen, die werden dann alle statistisch ausgewertet. Und aus diesen Analysen hat sich ergeben, dass der letzte gemeinsame Vorfahre zwischen Neandertaler und dem modernen Menschen vor circa 500.000 Jahren gelebt hat. Was man auch herausgefunden hat, und dann auch gleich, das stand dann auch in unseren Tageszeitungen, dass man heute davon ausgehen muss, dass der Neandertaler praktisch nichts zu unserem Genpool beigetragen hat. Also in unseren Genen gibt es, nach dem, was wir bisher wissen, nichts oder nur sehr, sehr wenig vom Neandertaler. Das ist eine andere Rekonstruktion von Neandertalern. Aber nur damit Sie mal sehen, wie das mit dieser Statistik ist. Beitrag des Neandertalers zum Genpool des modernen Menschen ist sehr klein. Und das, was die Statistik ergibt, klein heißt in diesem Fall 25 bis 0,1%. Ja, also so etwa können wir das sagen. Das steckt dahinter. Und zwar hängt das immer ab von dem Populationsmodell. Also wie stellt man sich das vor? Waren das Hunderte von Neandertalern oder waren das Tausende oder Zehntausende? Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen und je nachdem, was man da reinsteckt, kommt man dann zu anderen Zahlen. Nun, einige Neandertaler hat man in Kroatien gefunden, in dieser Höhle. Und für dieses Projekt, wo man jetzt das ganze Erbgut vom Neandertaler entschlüsseln will, da hat man gesagt, jetzt wollen wir uns die besten Fossilien raussuchen. Und dort versuchen wir, das Erbgut rauszukriegen. Da hat man im vergangenen Jahr angefangen, hat man 70 Proben genommen, also 70 Fossilien, von denen man gesagt hat, naja, die sehen noch relativ frisch aus. Bei denen probieren wir es mal. Und da hat man jetzt Voruntersuchungen gemacht an diesen 70 Fossilien. Und zwar hat man gesagt, wenn wir überhaupt noch Chancen haben wollen, dort Reste vom Erbgut zu finden, dann gucken wir mal, finden wir denn dort noch Bruchstücke von Eiweiß? Finden wir dort noch Aminosäuren? Und aufgrund dieser Analyse hat sich die Zahl ganz drastisch verringert, denn das Ergebnis hat gezeigt, nur 6 Proben sind aussichtsreich, dass man dort überhaupt noch etwas finden kann. Obwohl 70 nach Augenschein noch relativ frisch aussahen, haben die ersten Analysen ergeben, also vergesst alle, ihr könnt es mal mit den 6 noch probieren. Das hat man deshalb gemacht, weil die ganze Analyse ziemlich aufwendig ist und man da nicht unnötig Arbeit machen will. Gut, hat man angefangen, übrigens so läuft das ab. Das ist also so ein Neandertalerknochen. Das größte Problem ist, dass die Leute, die diese Neandertaler finden und dann ins Museum tragen, die machen schon alles kaputt. Eigentlich müsste man diese Knochen liegen lassen, wo sie sind, und über diesen Knochen ein Reinstraumlabor bauen. Und dann unter Reinstraumbedingungen diese Fossilien bergen und dann kann man vielleicht noch etwas damit anfangen. Ich zeige Ihnen gleich warum. Aber auch in den Labors wird gearbeitet, die Chemiker dort, die arbeiten in so einem Reinstraumanzug mit Gesichtsmaske, mit Handschuhen, mit einem Overall. Sie müssen in den Raum rein durch eine Schleuse, dass da ja nichts passiert. Warum macht man das? Das sind jetzt diese 6 Proben, die man untersucht hat. Und jetzt hat man geschaut, das, was wir dort als Erbgut, als DNS finden, was ist denn das? Jetzt sehen Sie, bei 4 dieser Proben war das, was man als DNS gefunden hat, war vom modernen Menschen. Das heißt, was Sie dort haben, ist DNA, die einfach von Hautkrümeln da geblieben ist, ja, als man den Knochen aufgehoben hat. Das heißt, wenn Sie die genauer untersuchen, dann finden Sie die Sequenz vom Mitarbeiter, aber nicht vom Neandertaler. Und nur bei einer Probe und bei einer anderen auch noch zum Teil hat man gute Hinweise darauf, da haben wir wirklich alte, vermutlich Neandertaler Erbinformationen. Macht man so, dass man diesen Knochen aufsägt und dann aus dem Innern dieses Knochen Proben herausholt und dann das Material fein zermahlt und dann aufarbeitet im Labor. Übrigens ist natürlich ein Problem, dass nicht jeder Museumsdirektor erfreut ist, wenn da so ein paar Chemiker kommen und sagen, wir würden gern ihre wertvollen Knochen so ein bisschen zersägen und zermahlen. Schauen wir uns mal an. Ich habe Ihnen gesagt, dass das Erbgut, unser Erbgut, 3,1 Milliarden Bausteine hat. Was findet man denn dort? Sehen Sie, hier ist aufgetragen, wie viele Stückchen man denn dort findet und hier wie lang, also wie viele Bausteine sind denn da drin. Und dann sehen Sie, man findet sehr viele Bruchstücke, also 100 Fragmente, die bestehen noch aus etwas weniger als 50 Bausteinen. Also das sind Minischnipsel, nur 50 C, T, Gs und As. Gut, man findet auch ein paar, die haben 100, aber nur noch ganz wenige. Da sehen Sie, da sind wir noch unter 10 Stücke, finden Sie, die noch so groß sind. Ja? Also nur damit Sie mal eine Vorstellung haben, was die machen, wenn Sie da sagen, wir entschlüsseln jetzt das gesamte Genom. Das ist die Basis, die Sie haben. So ein paar Minischnipsel. Und jetzt die Analyse, das wird richtig spannend. Jetzt ist mühsam, die allerbesten Proben hat man jetzt genommen und dann analysiert man das ganz genau. Man guckt jetzt, wie ist dort die Zeichenfolge, und dann sieht man, bei praktisch 80% irgendwas, das können wir nicht mal zuordnen, haben nicht mal eine Idee, woher kommt denn das. Und dann gibt es eine ganze Menge, das sind irgendwelche Bakterien, irgendwelche Pilze, und nur das Gelbe, nur das ist jetzt, nach all diesen Bemühungen, die wir bis jetzt hinter uns haben, nur das ist menschlich oder neandertalermäßig. Ja? Nur damit Sie mal so ein Gespür dafür kriegen, was für eine Futzelarbeit dahinter steckt, bis man dann in der Zeitung schreiben kann, wir haben jetzt ein Gen vom Neandertaler entschlüsselt. Nun, was wissen denn die Leute dann, wenn sie all das gemacht haben? Nun, die haben jetzt 41 solcher Sequenzen untersucht vom Neandertaler, und dann sagen sie, naja, also nach diesen Untersuchungen hat der Mensch und der Neandertaler sich vor 460.000 Jahren oder zwischen 400 und 800.000 Jahren haben die sich aufgespaltet. Dann kann man sagen, naja, wenn man das jetzt vergleicht, dann kann man sagen, der Mensch, wenn man jetzt vom Neandertaler und vom Schimpansen so eine Gemeinschaftssequenz macht, ja, also Neandertaler und Schimpanse, da macht man so eine Mischsequenz und guckt jetzt, wie weit ist denn der Mensch davon entfernt, dann findet man 434 Positionen sind anders. Dann macht man das andersrum und macht eine Gemeinschaftssequenz zwischen Mensch und Schimpanse und guckt, wie weit ist denn der Schimpanse weg von dieser Mischsequenz. Und da findet man plötzlich, da ist der Unterschied viel größer, achtfach von dem. Faktor 8 höher. Was lernt man da draus? Die Leute sagen, naja, vielleicht ist dies das Erbgut vom Neandertaler, vielleicht ist doch nicht mehr ganz so frisch. Ja? Das ist das, was man dazu heute sagen kann. Sie sehen, da bleibt bei aller Arbeit, die man macht, bleibt vieles im Wagen. Vieles ist dann statistische Spielerei. Vorletzte Woche haben die Genetiker auch einen Beitrag dazu geleistet, konnte denn der Neandertaler sprechen? Das haben die Fossilienforscher schon längst gesagt, dass der Neandertaler natürlich gesprochen hat. Nicht, weil ihn jemand gehört hätte, sondern weil die Forscher sagen, das, was wir sehen, was der Neandertaler gemacht hat, das geht gar nicht, ohne dass die miteinander gesprochen haben. Die müssen miteinander gesprochen haben. Was haben die Genetiker jetzt gemacht? Die haben ein Gen untersucht. Das heißt, so einen kleinen Abschnitt haben die untersucht. Und da sehen Sie jetzt, das ist beim Neandertaler und beim Menschen, ist dieses Gen da. Jetzt muss ich Ihnen was dazu sagen. Was dieses Gen, dieses FOXP2-Gen macht, wissen wir gar nicht. Wir wissen gar nicht, was es macht. Wir wissen nur, wenn dieses Gen beim Menschen gestört ist, wenn da eine Mutation ist, diese Menschen haben eine schwere Sprachstörung. Aber positiv, was dieses Gen eigentlich macht, keine Ahnung. Ja? Man sieht nur, bei manchen Menschen Wenn die an dem Gen eine Mutation haben, dann haben die eine schwere Sprachstörung. Und daraus hat man jetzt den Umkehrschluss gezogen, also das muss ganz wichtig sein fürs Reden, aber fürs Reden ist sicher noch viel anderes wichtig. Und darum sagen jetzt auch die Genetiker, jawohl, wir haben auch gefunden, Neandertaler musste sprechen können, er hat dasselbe Gen, das wir auch bei Menschen gefunden haben. Also, das heißt, jetzt würden auch die Genetiker sagen, die beiden konnten sich unterhalten. Aber auch das sind nur zwei Rekonstruktionen von Neandertalern. Jetzt habe ich Sie vielleicht auch ein bisschen gelangweilt mit manchen Dingen, die, wenn man das sich genauer anschaut, durchaus auch spannend sind. Aber was ich Ihnen eigentlich damit vermitteln will, ist, bei vielen intensiven Bemühungen, das Erbgut des Menschen, des Schimpansen und sogar des Neandertalers zu verstehen, müssen wir sagen, das Resultat ist eigentlich ernüchternd. Weil man die eigentliche Zielsetzung, etwas Wesentliches über den Menschen herauszufinden, nicht einen Schritt näher gekommen sind. Ja, was ist damit gewonnen, wenn ich behaupten kann, Neandertaler und moderner Mensch haben sich vor entweder 400 oder vielleicht auch erst vor 800 Millionen Jahren, oder 800.000 Jahren, Entschuldigung, getrennt. Das sagt mir nichts wirklich Wesentliches über den Menschen. Ich hätte mir ein bisschen was Habhafteres gewünscht. Und das möchte ich Ihnen eigentlich vermitteln. Bei all dem, was wir heute so von dieser ganzen Biotechnologie, der Molekularbiologie hören, die Erträge in dieser Hinsicht sind eher sehr bescheiden. Und ich möchte Sie eigentlich auch darauf vorbereiten, erwarten Sie nicht allzu viel auch in der Zukunft davon, in dieser Hinsicht. Das sind spannende Dinge. Aber auf dem Hintergrund der Frage, was macht den Menschen eigentlich zu Menschen? Fehlanzeige. Warum? Ich möchte zurückkommen auf den Anfang. Ich habe Ihnen gesagt, was wir machen ist in der Wissenschaft, was wir überhaupt nur können in der Wissenschaft, ist, wir vergleichen den Menschen mit anderen Dingen, die in unserer Erfahrung vorkommen. Das heißt, wir versuchen den Menschen zu verstehen, indem wir horizontal auf einer Ebene vergleichen. Oder vielleicht müsste man ehrlicherweise sagen, sogar so nach unten hin vergleichen. Und versuchen auf diese Weise etwas Wesentliches über den Menschen herauszufinden. Und da mag es manchem so gehen, dass wir intuitiv sagen, fehlt da nicht was? Fehlt da nicht was? Fehlt da nicht vielleicht sogar eine ganze Dimension? Müsste man da vielleicht nicht mal überlegen, ob man über den Menschen nicht nur durch den Vergleich auf der Ebene was rausfindet, sondern noch in einer anderen Dimension? Und wenn in einer anderen Dimension, womit vergleichen wir das? Woher kriegen wir wesentliche Informationen über den Menschen? Und sehen Sie, jetzt bin ich wieder in der Situation, dass ich als Naturwissenschaftler sagen kann, das ist eine ungeheuer spannende Sache, Naturwissenschaftler zu sein. Ungeheuer faszinierend. Tolle Dinge, die man da machen und lernen kann. Aber im Blick auf die entscheidenden Fragen sind die Wissenschaftler nicht zuständig. Wir überfordern sie, wenn wir glauben, dass sie uns die Antworten liefern auf die Fragen, die wesentlich sind. Und so möchte ich Sie einladen, auch am Schluss dieses Vortrags einfach die Frage nochmal ganz neu zu stellen und nicht nur so mit der Brille des Wissenschaftlers, sondern viel breiter. Wir wollen denkend, nachdenkend einfach nochmal in unsere Bibel schauen. Mit der Frage, was macht denn den Menschen aus? Was macht den Menschen zu Menschen? Und das Erste, Was wir im Blick auf den Menschen in der Bibel von Gott hören, ist, dass Gott sagt, ich habe den Menschen gemacht. Ich habe den Menschen gemacht. Und was mir an der Stelle wichtig ist, das ist nicht nur eine Aussage in den ersten zwei Kapiteln. Das kriege ich immer wieder in Diskussionen. Das ist ein Irrtum. All denen, die das behaupten, na, das steht nur auf der ersten Seite. Und naja, ob man das wirklich so ernst nehmen kann. Ich würde die Leute gerne einladen, ihre Bibel zu lesen. Das lesen wir vom Anfang ganz durch bis nach hinten. Gott erhebt den Anspruch, ich habe den Menschen gemacht. Das sagt David in den Psalmen, das sagt Paulus, als er in Athen auf dem Areopag vor den Philosophen seiner Tage steht. Also das erklärt er nicht irgendwelchen zurückgebliebenen Gemeindemitgliedern, die nichts Besseres wussten. Nein, das erklärt Paulus in Athen den Intellektuellen seiner Tage. Und glauben Sie ja nicht, die hätten nichts von Evolution gewusst. Das haben die natürlich alle schon längst gewusst. War längst schon alles klar, wie das eigentlich gelaufen ist. Und Paulus hat den Mut, dort auf dem Areopag, Apostelgeschichte 17, 26, zu sagen, dieser Gott hat gemacht, dass alle Menschen auf dem ganzen Erdboden von einem abstammen. Wenn man den Paulus hinterher interviewt hätte, ja, stellen Sie sich vor, da wäre so einer von den Daily News von Athen gekommen und hätte gefragt, Paulus, glaubst du ernsthaft? Bist du so naiv? Glaubst du ernsthaft, dass Adam der erste Mensch war und dass alle Menschen vom Adam kommen? Wenn ich das richtig verstehe, dann glaube ich, der Paulus hätte gesagt, aber klar, so steht's doch da. So steht's doch in der Schrift. Ein zweites. Wir lernen in der Bibel, als Gott den Menschen macht, nimmt er sich selbst als Vorbild. 1. Mose 2, Vers 7. Gott macht den Menschen sich zum Bilde. Nein, diese Formulierung steht schon im ersten Kapitel. 2, Vers 7, 1. Mose 1, 26. Wenn Gott den Entschluss fasst, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Und dann schuf Gott den Menschen, sich zum Bilde Gottes schuf er ihn. Das heißt, die Bibel sagt uns, Mensch, wenn du wissen willst, wer du bist, dann musst du nicht neben dich schauen, dann musst du nicht auf den Affen schauen. Dann musst du Gott angucken. Du bist Abbild Gottes. Das ist nicht meine Idee. Das habe nicht ich mir ausgedacht. Das sagt uns, zeigt uns Gott in der Bibel. Als er den Menschen gemacht hat, hat er sich selber abgebildet. Wir sind Abbild Gottes. Wer wissen will, was ihn eigentlich ausmacht als Mensch, der muss das Original angucken. Das Original angucken. Dort kriegen wir die Informationen, was den Menschen eigentlich zu Menschen macht. Die Bibel sagt auch nicht, naja, der Mensch ist so ein bisschen, hat ein bisschen einfach angefangen und dann im Laufe der Zeit hat er das Murmeln gelernt und irgendwann konnte er dann auch reden und ein bisschen später dann vielleicht auch zählen und hat dann angefangen, Mammuts zu jagen. So, nein! Haben Sie den Text mal gelesen? Adam konnte, das Erste, was wir lesen, was Gott gemacht hat, also Adam gemacht hat, mit ihm geredet. Der konnte sich mit dem Adam vernünftig unterhalten. Und haben Sie das auch gelesen? Dann sagt Gott zu Adam, Adam, ihr beide, ihr seid meine Ökomanager im Garten Eden. Ihr seid die Chefs hier. Und überlegen Sie sich mal, Adam konnte nicht eben mal in die Bibliothek gehen und gucken, wie man das macht. Und Adam konnte auch nicht schnell mal in die nächste Stadt gehen und dort mal ein Praktikum machen und gucken, wie das andere gemacht haben. Ich glaube nicht, dass der Adam irgend so ein klein Doofi war. Nein.
Wenn Gott dem zutraut, du bist der Chef hier und alles soll so laufen, wie du es willst. Oder noch ein bisschen später, da gab es die Eva noch gar nicht. Da lesen wir, Gott sieht, der Adam allein, das taugt nicht. Der braucht jemand. Und dann führt er ihm alle Tiere vor. Und haben Sie das noch im Ohr, was er dann sagt? Da sagt er, Adam, gib mal denen alle Namen. Und so wie du sie nennst, so sollen sie heißen. Wenn ich das mit naturwissenschaftlichen Ohren lese, dann würde ich sagen, das, was Gott dem Adam da aufträgt, sagt, mach mal ein bisschen Biologie. Betreib mal ein bisschen Systematik. Taxonomie. Und wenn ich Ihnen sage, was das heute für ein Theater ist, wenn man irgendein neues Käferchen findet, dann darf der, der das gefunden hat, der darf das taufen. Der darf den Namen bestimmen. Und dann wird das diskutiert, was das jetzt, welcher Name jetzt am besten passen wird. So was hat Adam am Fließband gemacht. Der hat nicht nur ein Käferchen benannt. Nein. Der hat von morgens bis abends nichts anderes zu tun, als alles, was Gott ihm vorgibt, zu benennen. Das ist eine Arbeit, die könnte heute ein ganzer Biologieprofessor mit seinen ganzen Mitarbeitern nicht bewältigen. Das hat Adam alles so am Anfang mal kurz eben gemacht. Nein. Wenn ich die Bibel da einfach mal ganz einfach nur mal lese, was da steht, ist kein Primitivling. Gott sagt, der Mensch ist reich begabt, hat viel Macht verliehen bekommen. So wird uns der Mensch beschrieben. Und Gott sagt uns in der Bibel auch, ich habe den Menschen große Freiheit gegeben. Große Freiheit gegeben. Sieht ganz konkret so aus, dass Gott zum Adam sagt, Adam, alles gehört euch. Alles zu eurer Verfügung. Nur da hinten, von dem Baum, da lasst ihr die Finger. Und Sie wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir lesen in der Bibel auch, dass Gott Adam und damit alle Menschen eingeladen, dazu bestimmt hat und eingeladen hat, dass sie in einer vertrauensvollen Beziehung zu ihm leben sollen. So war der Plan. Aber wir lesen, dass dieses Projekt gescheitert ist. Der Mensch hat seine Freiheit missbraucht, die Beziehung zu Gott, seinem Schöpfer, verlassen und er hat damit die gottgebührende Ehre als dem Schöpfer, die hat er ihm versagt. Die Bibel zeigt uns, das hat Konsequenzen. Aber die Bibel zeigt uns auch, Gott startet ein Unternehmen, dass das nicht so bleibt. Gott startet ein Rettungsunternehmen für verlorene Menschen. Und jetzt, so geht es mir selber, und das ist deshalb sage ich Ihnen das an dieser Stelle so ausführlich. Wenn man diesen Gedanken hat, dann denkt man immer so schnell an Johannes 3, Vers 16. Ja? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass diese Rettungsaktion Gottes in 1. Mose 3, das heißt unmittelbar nachdem das Chaos eingetreten ist, fängt es an. 1. Mose 3, 21. Gott macht Adam und Eva, dort wo denen die Augen aufgehen und sie merken, sie sind nackt. Gott startet ein Rettungsunternehmen. In der ersten Situation hat das die Form von einer Schneiderei. Gott macht den beiden Röcke. Er bekleidet sie, damit sie weiterleben können. Gleich im nächsten Kapitel, da geht's Chaos weiter. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und man könnte sagen, naja, jetzt ist Chaos ausgewachsen, jetzt ist Ende. Und was macht Gott? Gott führt seine Rettungsaktion weiter und gibt dem Kain ein Zeichen, damit er, der Mörder, bewahrt bleibt und leben kann. Kapitel 6. Da gibt selbst Gott zu viel. Und er beschließt Ende. Gott beschließt fertig. Alles wird eingestampft. Und dann steht in 1. Mose 6, Vers 8 dieses kleine Sätzlein, an diesem Faden hängt alles. Noah aber fand Gnade vor den Augen des Herrn. Wenn dieser Satz nicht stünde, wäre mit Vers 7 fertig.
Kapitel 12, das kennen wir dann alle wieder. Da fängt Gott sein Projekt dann mit Abraham an, ruft ihn heraus. 2. Mose 12, mit Israel wird dann die Geschichte sehr viel breiter und dann kommen wir irgendwann schon auch zu Johannes 3, Vers 16. Aber das Rettungsprojekt Gottes mit den Menschen, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Das ist nicht etwas neutestamentlich Neues. Das fängt ganz dort vorne an. Und das kann man nun durchbuchstabieren. Diese Texte kennen Sie alle, das haben wir jetzt schon besprochen. 1. Kapitel vom 1. Buch Mose. Was ist der Mensch? Haben wir heute Morgen kurz gehabt. Gott bildet den Menschen aus Erde vom Ackerboden. Das, was ich Ihnen eben gesagt habe, Paulus in Athen auf dem Areopag, wo er dann sagt, er hat auch gemacht, dass das ganze Menschengeschlecht von einem einzigen her auf der ganzen Oberfläche der Erde wohnt. Das meint Paulus wirklich. Was ist der Mensch? Nicht das Produkt seiner Gene. Nein, David kann in Psalm 139 sagen, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Oder Jeremia bei seiner Berufung hört, und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete. So ein Wort, das treibt mich um im Zusammenhang, wenn wir diskutieren, darf man menschliche Embryonen verbrauchen? Wann fängt der Mensch an, Mensch zu sein? Das ist eine Frage, die für uns politisch ungeheuer brisant wird. Wann ist der Mensch Mensch? Und Gott sagt zum Jeremia, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bildete. Das ist ein Witz, wenn ihr anfangen wollt zu diskutieren, ob nach 14 Tagen oder nach 4 Wochen oder nach 10 Wochen. Das ist ein Witz. Ehe ich dich im Mutterleibe gebildet habe, sagt Gott, habe ich dich erkannt und zum Propheten bestellt für die Völker. Auch bekannt aus Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und David. Aber auch, das ist der Mensch. Der Mensch ist schuld daran, dass die Welt so ist, wie sie ist. In 1. Korinther 15 schreibt das Paulus. Und doch lesen wir auch ganz am Ende der Bibel in Offenbarung 21, so bleibt's nicht. Gott kommt mit seinem Rettungsprojekt ans Ziel. Und er wird auch dafür sorgen, dass der Tod am Ende nicht etwas wird, an das wir uns gewöhnen müssen, sondern der wird eliminiert, der wird beseitigt, den wird's nicht mehr geben. Was ist der Mensch? Ich habe Ihnen versucht zu zeigen, dass wir von der Naturwissenschaft her viele spannende Dinge machen können. Aber dass wir bei Lichte betrachtet zugeben müssen, wirklich Wichtiges erfahren wir dort nicht über uns. Und ich wollte dem entgegenstellen, dass wir das, was Sie ja alle längst wissen, dass wir in der Bibel vom Hersteller die wirklich relevante Information haben. Und ich wünsche mir, dass es uns gelingt, dass wir mit dazu beitragen, dass Menschen das wieder hören. Ich höre jetzt gleich wirklich auf. Sie können schon anfangen durchzuatmen. Aber ich würde gerne noch ein paar Sätze zum Schluss Ihnen einfach so als meine Erfahrungen aus diesen Überlegungen sagen. Ich würde zunächst einmal noch festhalten, auch wenn mit molekularbiologischen Methoden und Erkenntnissen geschichtliche Aspekte von Lebewesen zugänglich werden, kann der Mensch auf diese Weise nur
mit anderen Lebewesen verglichen werden. Und wir haben gesehen, da kommen wir nicht an die eigentliche Information, die wir wollen. Sozusagen, wir können den Menschen nur horizontal vergleichen. Was wir uns auch deutlich machen müssen und im Hinterkopf behalten müssen, die Daten, die man messen kann, das, was man untersuchen kann, die Ergebnisse, die werden immer vor dem Hintergrund von Modellen, von Ideen interpretiert. Und sie sind von diesen Modellen abhängig. Ja? Also das steckt nicht in den Knochen drin, dass der Neandertaler sich vor 800.000 Jahren vom modernen Menschen abgespaltet hat. Das ist abhängig von den Ideen, die man da reinsteckt. Was man sehr deutlich oder nüchtern sagen muss, viele bekannte Daten fügen sich in ein stimmiges Bild zusammen. Sie stützen das Modell und stärken es. Auch das, denke ich, muss man ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen. Die Biologen, die von Evolution überzeugt sind, die können eine Fülle von Daten aufweisen, die in ihr Modell passen. Punkt. Das ist so. Aber es gibt auch das. Die wachsende Datenmenge liefert aber ebenfalls Hinweise auf Grenzen und Mängel dieser Modelle. Und diese müssen, das würde ich mir wünschen, gerade auch in der Lehre und in der Ausbildung, im Unterricht benannt und bewusst gemacht werden. Ich halte es für fatal, wenn man nur so tut, so nach dem Motto, die Wissenschaft hat festgestellt. Und dann so tut, als wäre das alles klar. Ich bin sehr dafür, dass die Wissenschaftler ihre Freiheit haben zu sagen, für unsere Ideen gibt es eine ganze Reihe Dinge, Erkenntnisse, die passen wunderbar. Aber ich bin mindestens genauso dafür, dass wir ehrlich sind an dieser Stelle und auch sagen, da gibt es auch eine ganze Reihe an Dingen, die passen nicht so gut. Die gibt es auch. Im Blick auf den Menschen sagt die Bibel, dass er, der Mensch, unter Verzicht auf Gott und dessen Offenbarung seine Herkunft, sein Ziel und damit seinen Sinn, seine Bedeutung, seinen Wert nicht verstehen kann. Leute, die ihre Bibel lesen, die werden bewahrt sein davor, die Naturwissenschaftler zu überfordern. Weil sie wissen, das Entscheidende können sie ohne diese Quelle über den Menschen gar nicht rausfinden. Für mich heißt das, und ich würde das gerne als Wunsch einfach weitergeben, wir wollen uns mit biblischen Aussagen über den Menschen vertraut machen. Wir sollten das lernen. Wir sollten das wissen, auch detailliert wissen. Und wir wollen diese Aussagen im Umgang mit anderen Menschen umsetzen und das zeugnishaft leben. Ich bin nicht so sehr dafür, dass wir auf die Straße gehen und proleten. Ich wünsche mir nicht, dass meine Kollegen sich so sehr oder vor allem durch meine Argumente überzeugen lassen. Ich wünsche mir vielmehr, dass es mir in meinem Leben gelingt, das nicht nur im Kopf zu haben, dass ich Geschöpf Gottes bin, sondern dass der andere, dem ich begegne, dass der merkt, dass er in meinen Augen auch ein Geschöpf meines Gottes ist. Und dass ich ihn genau darum wert zu schätzen habe, weil Gott ihn wertschätzt. Und weil ich ihn darum lieben kann, weil ich ein Geliebter bin. Und ich glaube, dass wir Christen vielleicht noch viel wirksamer werden könnten, wenn es uns gelänge, nicht noch mehr zu predigen. Das sollte man vielleicht auch tun. Aber einfach die Dinge, die wir verstanden haben, die wir gelernt haben, dass es uns besser gelingt, das zu leben, das zu sein. nicht nur zu wissen, was der Mensch ist, sondern auch zu erkennen, dazu hat mich Gott gemacht. Das darf ich umsetzen, das darf ich sein. So darf ich jetzt schon meinen Mitmenschen begegnen. Als Geschöpfe Gottes darf ich den anderen jetzt schon ernst nehmen und wertschätzen. Und vielleicht lernt mein Arbeitskollege dann über Gott viel mehr, als wenn es mir endlich mal gelingen würde, ihn in den Gottesdienst abzuschleppen oder in eine Bibelstunde. Vielleicht lernt er mehr, wenn er an mir sieht, bei dem ist was anders. Das wünsche ich uns und ich hoffe, dass ich Ihnen dazu jetzt durch diesen Ausflug heute Abend in Labors, ins Nachdenken, einfach so ein paar Anstöße mitgeben konnte. Ich hoffe, dass es nicht ganz ungehört und wirkungslos verhallt. Vielen Dank, dass Sie mir jetzt so lange zugehört haben.